Also für mich war irgendwie so Italien immer so das Besondere. Italien, was ich mir als Kind vorgestellt habe, was hier groß geworden ist, was Italien kennt aus den Sommerferien, bei den Großeltern, wo natürlich im Sommer alles wunderschön ist. Die Sonne, die Wärme, die Herzlichkeit, das Familienessen, ganz viele Leute um einen herum. Und das hatte ich immer so ein bisschen in mir, diese Italianità, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Und wie ich sie aber auch natürlich in Deutschland gelebt habe, weil natürlich bin ich ja auch italienisch groß geworden. Also meine Eltern haben immer italienisch mit mir gesprochen, italienisch wurde gegessen.
Das war Claudia Davino, eine Radiojournalistin des WDR aus Köln, über ihre italienische Identität. Claudia ist Ende der 70er als Tochter süditalienischer Gastarbeiter in Nordrhein-Westfalen geboren. Zu Hause wurde Italienisch gesprochen, aber die Schule, der Freundeskreis und später das Studium waren Deutsch. Sie ist also eine typische Repräsentantin der sogenannten zweiten Generation. Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des deutschen Anwerbeabkommens von Gastarbeitern nach Deutschland im Dezember 1955 sprechen wir heute über die erste und die zweite Generation und über die italienische Popkultur hier in Deutschland. Wie ihr schon im ersten Teil unseres Böll-Podcast-Dreiteilers zu den Gastarbeiter und GastarbeiterInnen erfahren habt, ist die italienische Community zahlenmäßig nach der türkischen und polnischen die drittgrößte in Deutschland. Schätzungen zufolge leben ca. 850.000 italienischstämmige Menschen in Deutschland. Etwas weniger als die Hälfte davon ist hier geboren, stellt also die zweite Generation, um die es heute gehen soll. Wie sind aus Italienern und Italienerinnen Deutsche geworden? In welchen Gruppen und Organisationen haben sie sich getroffen und treffen sich heute? Und in welchen Medien arbeiten sie? Und sind sie immer noch unsichtbaren Barrieren ausgesetzt oder haben sie sich eigentlich ziemlich gut integriert? Darüber sprechen wir mit einer Demografin, einer Journalistin, einer Sprachenlehrerin und einer zugezogenen Literaturwissenschaftlerin. Und recherchiert hat die Folge Łukasz Tomaszewski. Hallo Łukasz.
Hi, ciao Emily.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Du, bevor wir diese Episode starten, möchte ich dir was Persönliches erzählen, warum mir dieses Thema wirklich sehr am Herzen liegt.
Okay, leg los.
Also, ich habe ziemlich viele Freunde in Italien und fahre jedes Jahr mehrmals hin. Zufällig hat es sich eben so ergeben, dass ich meine italienische Homebase im südapulischen Salento aufgebaut hat. Und dort werde ich regelmäßig im Supermarkt und auf der Straße auf Deutsch angesprochen. Und anders als am Gardasee oder sagen wir in der Toskana, gibt es hier aber gar keinen deutschen Tourismus. Du ahnst es vielleicht schon, die Menschen, die sich hier mit einem Züricher, Münchner oder auch mal Kölner Dialekt an mich wenden, das sind zurückgekehrte Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen. Mhm. Aus dem ländlichen und armen Apulien kamen sie nämlich in die industriellen Ballungsräume der Schweiz und Westdeutschlands und sind so nach 20, 30, manchmal 40 Jahren nach Italien zurückgekehrt. Und als wir im Team diesen Podcast hier entwickelt haben, sagte unser italienischer Referent, hey, das wäre doch auch mal total spannend, einfach ihre Stimmen zu hören. Und Ende Oktober habe ich also im kleinen Dorf Cutrufiano den 83-jährigen Buchhalter Antonio Lagna getroffen.
Ich heiße Antonio Lagna und ich wohne in Salento, Südapulien.
Antonio hat zunächst 1962 ein Jahr lang in Frankfurt am Main in einer Kunststofffabrik gearbeitet und dann 1968 bis 1981 in Düsseldorf und in Köln. Und zwar in der italienischen Außenhandelskammer.
Das heißt, er ist seit 44 Jahren schon wieder in Italien?
Ja, aber die Zeit in Deutschland, die hat ihn total geprägt.
Meine Arbeit war, italienische und deutsche Firmen zusammenzubringen. Wir hatten ein Center, wo wir mindestens 30 Ausstellungen gemacht haben, fast wie eine kleine Messe. Und wir haben für Weine, für alle italienische Produkte, um in der deutschen Markt anzuführen. Damals waren wir viele Italiener, ja, fast 600.000. Viele sind zurückgekommen, aber viele sind da geblieben. Meine erste Frau hatte eine Tante da und vier Cousinen. Die sind alle da in der Nähe von Düsseldorf, in Hahn.
1981 wurde Antonio dann nach Bari versetzt und hat genau denselben Job eigentlich weitergemacht, mit dem Unterschied, dass er fortan deutschen Unternehmen geholfen hat, auf dem italienischen Markt Fuß zu fassen. Wir sprechen von einer Zeit, in der Italien und die BRD extrem starke Handelspartner waren.
Wir waren die erste Exporteur Italien nach Deutschland. Und das Gegenteil. Damals waren sehr starke Verhältnisse. Wir hatten damals 6 Büros in Deutschland. Heute gibt es nur 1 in Berlin. Es hat sich alles verändert. Es war besser damals. Davon bin ich fest überzeugt. Die jungen Leute, die denken etwas anderes. Die sind nicht wie wir damals. Ich bin ein Sohn von dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin 42 geboren. Und wir hatten andere Gedanken.
Und was meint Antonio damit?
Er meint damit das Mindset eigentlich der Nachkriegsgeneration, würde ich sagen. Das starke Verlangen, sich aus der Armut richtig rauszukämpfen, das haben wir ja schon in unserer ersten Podcast-Folge gehört. Damals herrschte unter den Gastarbeitern, Gastarbeiterinnen ein richtiges Credo. Wir gehen für ein paar Jahre nach Deutschland, verdienen dort unser Geld, leben sparsam und von diesem Ersparten bauen wir dann ein Haus in unserer Heimat. Und genau das haben eben Hunderttausende gemacht. Mir hat neulich ein junger Mann im Salento Folgendes gesagt: Ich bleibe hier, als mein Vater in der Schweiz gearbeitet hat, konnte er sich dort und hier ein Haus aufbauen. Wenn ich heute in die Schweiz gehe, dann kann ich mir weder dort noch hier eins leisten. Ich glaube, das sagt sehr viel aus. Das ist anders heute. Und später werden wir auch noch auf die Perspektiven einer jungen Italienerin in Berlin schauen. Aber ich möchte noch einen kurzen Moment im Salento bleiben. Denn eines vergessen wir ja ganz oft, wenn wir über die Gastarbeitergeneration sprechen. Was haben eigentlich die Menschen gemacht, die geblieben sind, die nicht gegangen sind? Für den Bauzeichner Luigi Congedo, heute 76 Jahre alt, ist ab den 60er Jahren ein komplett neuer Markt entstanden.
Dopo i primi anni cominciavano a guadagnare, addirittura dalla Svizzera venivano con le macchine più belle.
Nach ein paar Jahren sind sie aus der Schweiz mit einem schönen Auto zurückgekommen. Dort haben sie es kaum benutzt. Sie kauften es nur, um zu Hause ihren relativen Reichtum zu demonstrieren. Und dann haben sie angefangen, hier zu investieren und bauten sich ein Haus. Ich habe 1966 angefangen zu arbeiten. In den 70ern war die Hochphase dieser totalen Immigration, dieser Menschen, die kamen, um zu investieren. Ich habe also von Anfang an sehr gut verdient, weil es einen richtigen Boom bei der Auftragslage gab. Es gab so viel Arbeit, dass ich nach 2 Jahren die Uni geschmissen habe, weil es sehr befriedigende Arbeit gab. Man verdiente gut. Und das Leben hat mir im Ergebnis recht gegeben.
Mein lavoro è stato tanto che ho abbandonato subito l'università, ho fatto un annetto, due, poi ho abbandonato. Lavoro c'era, molto soddisfacente, si guadagnava bene e si vedevano anche avanti. Infatti poi la vita mi ha dato ragione, insomma, il risultato.
Luigi hat in seiner Karriere hunderte von Häusern für Gastarbeiter gezeichnet. Später haben seine beiden Söhne dann das Geschäft übernommen.
Immigration und Arbeitskraft, das wird natürlich gerne wirtschaftlich verhandelt und gemessen. Und es ist ja erstaunlich zu hören, wie die italienischen Gastarbeiter in ihren armen Herkunftsregionen zum Wirtschaftswachstum beitrugen. Aber was hat das sozial bedeutet?
Das ist ein ziemlich guter Punkt, den du hier ansprichst und auch meine Überleitung zur zweiten Generation in Deutschland. Denn viele der ersten Generation sind tatsächlich zurückgekehrt. Aber wenn die Kinder ein gewisses Alter erreicht hatten, dann war das gar nicht mehr so einfach. Hören wir nochmal Luigis Beobachtungen.
Quando se andava solamente il marito, il padre della famiglia, il capofamiglia, rimaneva la mamma, qua gestiva i figli.
Wenn nur der Ehemann, der Vater, das Familienoberhaupt ging, dann blieb die Mutter mit den Kindern. Wenn beide Elternteile gingen, dann blieben die Kinder bei den Großeltern. 80% unserer Immigranten sind zurückgekehrt. Wenn sie mit der ganzen Familie und den Kindern gegangen sind, dann haben sich die Kinder meistens integriert. Wenn du mit einem 10-Jährigen gehst und 10 Jahre bleibst, dann ist klar, er findet Freunde und passt sich an. Und dann ist es schwer, zurückzukommen. Manche haben dort studiert. Die Eltern sind dann meistens meistens trotzdem irgendwann zurückgekehrt, in der Hoffnung, dass auch die Kinder folgen. Aber die meisten Kinder kommen nicht mehr zurück.
I genitori comunque da vecchi sono ritornati sempre qua, sperando che i figli ritornano, ma i figli nel 90 non sono ritornati, la maggior parte non ritornano più.
So, Emily, und so haben wir unseren Podcast über die zweite Generation der italienischen Einwanderer in Deutschland aus einer anderen Perspektive gestartet. Aber ab jetzt beamen wir uns nach Deutschland und wir bleiben auch hier. Eins dieser vielen italienischstämmigen Kinder in Deutschland ist Claudia Davino. Wir haben ihre Stimme ganz am Anfang gehört. Ihre Eltern kommen aus der Gegend von Neapel. In der Anfangsphase haben sie die erste Tochter bei der Nonna, also bei der Oma, gelassen und später danach geholt. Und die zweite Tochter, Claudia, die ist dann schon hier geboren.
Ciao, ich bin Claudia Davino, Journalistin, lebe in Köln und bin Kind von Gastarbeitern. Meine Eltern, für die war von vornherein klar, dass sie sich hier eine Zukunft aufbauen wollen. Also vor allem für meinen Vater, während für meine Mama das vielleicht noch ein bisschen emotionaler, die Bindung nach Italien war. Für meinen Vater war immer sofort klar, er möchte sich hier eine Zukunft aufbauen und hier bleiben, weil das schließlich das Land war, wo er bessere Zukunftsaussichten hatte. Und für die war eigentlich klar, das ist mein Land.
Claudias Eltern haben richtig hart malocht. Ihr Vater, der soll mal gesagt haben, ja, die Sonne des Südens ist zwar schön, aber man kann sie nicht essen. Und weil klar war, dass sie in Deutschland bleiben wollen, haben sie Claudia auch Italienisch, die Sprache und die Kultur mitgeben wollen, damit sie es einfach nicht verliert.
Wir haben Claudia ja schon ganz am Anfang über ihre Italianità, ihre Identität sprechen hören. Das klang ein bisschen romantisierend, ne? Vielleicht so, wie sich Migrantenkinder die Heimat der Eltern vorstellen, die sie ja nur wenige Wochen im Jahr im Sommer am Meer erleben. Aber sie sprach da ja auch von der italienischen Kultur, die die Familie in Deutschland gepflegt hat. Italienisches Essen, die Sprache. Wie sah das genau bei ihr aus?
Ja, man kann eigentlich sagen, sie hatte Glück, denn in Nordrhein-Westfalen haben sich die Gastarbeiter eine richtige eigene Infrastruktur aufgebaut.
Die Leute wollten irgendwie mehr erfahren. Was heißt das denn? Ich musste in der Schule Tarantella tanzen zum Beispiel. Okay, es ist vielleicht auch sehr beschränkt auf eine Art, aber irgendwie war das Teil, unsere Kultur zu verbreiten in der deutschen Schule. Und irgendwie wollte ich dann wissen, okay, wie ist die denn wirklich, diese Italianità? Auch über die Sprache. Ich bin immer zum muttersprachlichen Ergänzungsunterricht gegangen. Also zusätzlich zu dem deutschen Unterricht bin ich zur italienischen Schule gegangen. Das war meinen Eltern auch total wichtig, dass ich da auch hoch Italienisch lerne.
Ja, also das war so, dass damals, so diese 70er Jahre, war es schon die Zeit, wo die Italiener sich etabliert haben, im Sinne, dass sie beschlossen haben, hier zu bleiben.
Die Stimme von Edith Pichler haben viele wahrscheinlich aus unserer ersten Folge wiedererkannt. Die Sozialwissenschaftlerin ist eine der besten ExpertInnen für die Geschichte und Gegenwart italienischer Migration nach Deutschland.
Dann kam es zu Familienzusammenführung und so weiter, dann kamen die Kinder und dann wurden die ersten Elternvereine gegründet. Und die sind sehr wichtig, weil bis vor kurzem die italienische Schule sehr schlechte Ergebnisse in den Schulen hatten.
Aber muttersprachlichen Ergänzungsunterricht und Elternvereine, das war natürlich nicht die einzige Organisationsform der sich konsolidierenden italienischen Community. Die Fachliteratur spricht hier von starken Netzwerken, wie zum Beispiel Kontakten zu den italienischen Institutionen, wie der Botschaft, den Konsulaten, der katholischen Kirche, den Gewerkschaften und auch politischen Parteien, klar. Interessant ist, dass sich die Organisationen und Vereine unterteilen lassen in solche, die sich eher im Umfeld der katholischen Kirche bewegten und jene, die die kommunistische Partei als Referenzpunkt hatten. Im Großen und Ganzen wurde in Deutschland der in Italien existierende politische Rahmen eigentlich reproduziert. Noch einmal Edith Pichler dazu.
Aber damals war es so, dass man als Ausländer die Parteien nicht so tätig werden durften. Und so haben sie Organisationen gegründet, wie zum Beispiel Rinascita, die kommunistische Partei, Istituto Santi, die sozialistische Partei. Und das waren alle die italienische Parteien hier vertreten. Also man widerspiegelt ein bisschen die italienische Realität. Dann sind die Regionalorganisationen tätig geworden. Die Trentiner in der Welt, die Sizilianer, sie haben dann auch so folkloristische Organisationen gegründet, wo ich weiß nicht, Tarantella gespielt wurde oder und so weiter. Dann gab es natürlich die Sozialdienste der Gewerkschaften und natürlich die katholische Kirche, war die erste auch, die hier war.
Also ziemlich viele Strukturen, ein kleines Netz hat sich da herausgebildet mit Verbindungen zur alten Heimat, aber auch der Religion. Und von dem Tarantella-Gruppen hat Claudia ja auch schon erzählt.
Und in diesem Netz ist die zweite Generation aufgewachsen. Wie sah es mit den deutschen Parteien aus? Wie haben die denn die Deutsch-Italiener aufgenommen?
Es gab mehrere Faktoren, warum die zweite Generation nicht so gut angedockt hat bei den deutschen Parteien. Erstens waren die italienischen Parteien bis zur Wende bei den Deutsch-Italienern ziemlich dominant. Und dann hat das bei der Eingliederung auch nicht so gut geklappt, erklärt Pichler.
Die Gewerkschaften waren die ersten, die sich, sag mal, die den Migranten die Möglichkeit gegeben haben, auch das passive wie das aktive Wahlrecht zu bekommen. Bei den deutschen Parteien ist ein bisschen später, hat ein bisschen später angefangen. Und auch, wie gesagt, weil wir so ständig mit den italienischen Parteien zu tun hatten. Und das hat zugenommen, als wir dann das kommunale Wahlrecht bekommen haben als EU-Bürger. Dann vielleicht hat man angefangen, sich viel mehr zu interessieren, auch weil einige Parteien damals auch italienische Kandidaten aufgestellt haben, auch in sehr gute Plätze. Aber dann, als sie gemerkt haben, dass nur 10% der Italiener zu Wahlen gingen, haben gesagt, na, dann nehmen wir lieber die Griechen, die sind mehr aktiv und so weiter. Also das ist so, dass besonders aber jetzt unter den jungen Leuten und bei der zweiten Generation viel mehr Menschen, die aktiv sind in den deutschen Parteien. Aber wie gesagt, es ist nicht so stark, dieses Engagement, und wir haben nur 4 Abgeordnete im Parlament, im deutschen Parlament, die italienischstämmig sind.
Interessante Herleitung. Aber immerhin, es gibt sie. Kannst du ein paar Namen nennen?
Ja, da ist zum Beispiel Luigi Pantisano von der Linken oder auch Sarah Nanni von den Grünen. Man muss hier aber ganz klar sagen, dass es nicht ein rein italienisches Problem ist, diese fehlende Repräsentanz. Denn im aktuellen Bundestag haben nur 11,6% der Abgeordneten einen Migrationshintergrund. In der Bevölkerung sind es ja fast 30.
Und wenn es schon nicht so viele italienischstämmige Menschen in der deutschen Politik gibt, wie sieht's denn mit den Medien aus?
Ich glaube, alle medienaffinen Menschen in Deutschland kennen den Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo. Obwohl er ja schon aufs Rentenalter zugeht, ist er eigentlich auch zweite Generation, wenn man es genau nimmt. Allerdings hat er Akademikereltern, die sich in Stockholm kennengelernt haben. Mutter Deutsche, Vater Italiener, und Di Lorenzo, der hat schon in der deutschen Medienlandschaft wirklich sehr viel dazu beigetragen, einmal so ein zeitgemäßes Italienbild zu vermitteln, aber auch über die Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte zu berichten. Genauso prominent ist natürlich Tagesthemensprecher Ingo Zamperoni, der ja auch schon Dokus über die italienische Politik und Gesellschaft gedreht hat. Aber er stammt auch aus einer deutsch-italienischen Ehe, ist Mitte der 70er in Wiesbaden geboren.
Und dann gibt es neben Print und Fernsehen natürlich auch noch das Radio.
Radio Colonia vom WDR oder auch Radio Monaco vom BR, das waren die täglichen Sendungen in der Muttersprache für die italienische Community. Und es gibt sie immer noch, heißen bloß anders, Cosmo in Italiano. Hier arbeitet übrigens auch Claudia Davino, sie moderiert auf Deutsch und auf Italienisch. Und diese Sendung Radio Colonia, das war für sie als Jugendliche eine krasse Institution. Und deswegen ist sie überhaupt Journalistin geworden.
Ich wollte dieses Italien in Deutschland fühlen. Und dafür war Radio Colonia, wie die Radiosendung damals hieß, einfach für mich so ein mega Anhaltspunkt. Ich habe es als Kind gehört, meine Eltern haben es immer gehört, eine Institution. Und ich wollte dahin. Ich wollte auch Teil dieser Italianità sein, weil schließlich war das ja der Radiosender, der letztendlich auch mich angesprochen hat. Natürlich meine Eltern, die hier hingekommen sind und sich in Deutschland orientieren mussten. Aber für mich, es gab eine Musiksendung, die fand ich einfach total ansprechend. Und das war so genau mein Ding und ist es immer noch nach wie vor.
Edith Pichler hat uns nochmal die Bedeutung der Sendung in der Muttersprache bestätigt.
Ja, ja, das hatte schon eine Bedeutung. Und immer noch gibt es jetzt Radio Colonia, Cosmo. Aber sie hat zu kämpfen, weil es gibt es, da wird gespart. Und da hat man auch vor ein paar Monaten auch Unterschriften gesammelt, dass Radio, das Cosmo Radio Italia, Radio Colonia bleibt. Weil man denkt, Naja, die Italiener sind jetzt seit 70 Jahren hier, ne, sind integriert, aber da kommen immer neue Italiener und die sind vielleicht, die können vielleicht Deutsch nicht so gut und das ist für sie, für Radio Colonia auch wieder wichtig.
Ja, und heute laufen diese Sendungen natürlich als Podcast on Demand.
Und wie haben sich die Themen der Sendung verändert?
Das ist eigentlich ziemlich spannend, weil so viel anders als vor 40 Jahren sind diese ganzen Themen nicht, die da besprochen werden. Die Zielgruppe ist jetzt natürlich weiter gestreut, sie richtet sich an die hier groß gewordenen, aber eben auch an die Neuankömmlinge, die sogenannten Cervelli in Fuga. Nochmal Claudia Davino dazu.
Die Themen der Sendung sind jetzt noch mehr Italien-Deutschland im Zusammenleben. Es ist Deutschland verstehen aus italienischer Sicht, denn natürlich ist uns auch klar, dass unheimlich viele italienische Nachzügler und immer noch ganz, ganz viele italienische Menschen sowieso in Deutschland leben, also der ersten Generation, aber vor allem auch ganz viele neue kommen. Die berühmten Cervelli in Fuga, also die Leute, die in Italien auch keine Zukunft sehen, auf hohem Niveau, aber eigentlich ähnlich wie damals meine Gastarbeitereltern. Und ja, die auch Deutschland verstehen müssen in die Tiefe, vor allem auch politisch, auch sich zu orientieren und vor allem ist es auch das Zusammenleben. Also ein Mix aus dem, was damals auch wichtig war, dass sie wissen, wo ist ihre Sozialversicherung, dass sie wissen, okay, was muss ich tun, welche Rechte habe ich überhaupt als arbeitender Mensch. Und heutzutage ist es vielleicht nochmal ein anderes Niveau, aber trotzdem dieses sich orientieren in dieser Gesellschaft und vielleicht auch, was es heißt, zurückzugehen nach Italien.
Übrigens, wenn Claudia im Tagesprogramm auf Deutsch moderiert, dann streut sie immer wieder eine italienische Perspektive mit ein, erzählt vom neuen Aufregerthema in Italien, was gerade so auf Social Media viral geht, was ihr beim letzten Besuch passiert ist und so weiter. Also, sie bringt eigentlich Italien auf die Landkarte in der hiesigen Medienlandschaft. Übrigens ziemlich sympathisch und auch ziemlich locker.
Okay, aber da sind wir an einem interessanten Punkt, ne? Anerkennung versus Diskriminierung. Wir beide, wir sind ja auch zweite Generation. Ich als Tochter eines kanadischen Vaters.
Ja, und ich als Kind polnischer Einwanderer.
Genau.
Also, je weniger man dir deine nicht deutsche Herkunft ansieht und je weniger Akzent du hast, desto weniger wirst du eigentlich diskriminiert. Das ist so eine kleine, ja, Faustregel, könnte man sagen. Klingt hart, ist aber oft so. Darum ist die zweite Generation am wenigsten betroffen, würde ich sagen. Dazu kommt auch noch eine, ja, romantisierendes Label, würde ich sagen. Dieses Bella Italia. Claudia beschreibt das folgendermaßen.
Während mein Vater mir natürlich erzählt, dass das Wort Gastarbeiter, was ich jetzt hier so selbstverständlich benutze, ihn total genervt hat und er das eigentlich auch total verletzend fand, weil das klar war, ach ja, du gehst ja dann sowieso wieder weg. Also in dem Sinne, wie meine Eltern, habe ich keinen Rassismus erlebt. Ich erlebe ihn immer nur, wenn meine Eltern dabei sind und mit ihrem Akzent reden. Aber gut, bei mir hört man es nicht, bei mir sieht man es auch nicht unbedingt. Also in dem Sinne ist meine Italianità und meine italienische Seite immer irgendwie auch gefeiert worden. Ich habe gemerkt, die Leute möchten mehr davon erfahren. Die Entwicklung jetzt zu denen, die jetzt kommen, ich glaube, die sind noch viel, viel mehr genau mit diesem verklärten Bild vieler Menschen in Deutschland über Italien und begegnen einem eher in Klischees. Also das höre ich auch oft, ach ja, Italien und Mafia oder Italien und immer zu spät kommen oder Italien und temperamentvoll, in dem Sinne ist es positiv. Also das wird einem sofort attribuiert und das ist so ein bisschen, naja, es ist keine richtige Rassismuserfahrung, aber das ist dann vielleicht das, was einen total nervt. Und dieses Süßliche, diesen Akzent haben, wenn man dann Deutsch spricht mit italienischem Akzent, das sind viele, viele, die auf den höchsten Ebenen arbeiten, Ärzte, die sagen, es ist immer manchmal diese Grenze, ah okay, italienischer Akzent, mal gucken, was sie wirklich kann. Als müsste man sich doppelt beweisen.
Ich finde das super interessant, was Claudia hier erzählt. Bei der Recherche habe ich nämlich von mehreren Personen gehört, dass sie sich mit einem italienischen Akzent in Deutschland nicht so richtig ernst genommen fühlen. Eine von ihnen ist die 29-jährige Literaturwissenschaftlerin Marta Manolfi. Sprache ist für sie und ihre Expert-Freunde ein ziemlich großes Thema. Marta kommt aus Mailand, hat in Paris, in Bogotá und in London studiert. Nach Berlin kam sie wegen eines guten Jobangebots bei einem großen Audiobook-Verlag. Sie ist das typische Beispiel der sogenannten Cervelli in Fuga.
Io sono Marta, vengo da Milano e mi sono trasferita a Berlino poco più di due anni fa per lavoro.
Ich bin Marta, komme aus Mailand und bin vor etwas mehr als zwei Jahren wegen der Arbeit nach Berlin gezogen. Ich habe nie geplant, nach Berlin zu ziehen. Meine Fremdsprachen hätten mich in andere europäische Hauptstädte bringen können und ich spreche kein Deutsch. Ich habe nicht einmal aktiv in Berlin gesucht, aber das Angebot kam zu mir. Ich war vorher schon oft nach Berlin gekommen, weil zu Studienzeiten mehrere Freundinnen hier Erasmus gemacht haben. Ich habe sie regelmäßig besucht und kannte die Szene schon. Und das Jobangebot war gut. Also habe ich nicht lange nachgedacht und habe zugesagt.
E la proposta di lavoro era buona. Quindi devo dire, quando l'ho ricevuta non ci ho pensato a lungo. Ho detto quasi subito di sì.
Marta und ihre Freunde kommen von der ganzen Welt und sind für eine bestimmte Zeit nach Berlin gekommen. Meistens arbeiten sie in internationalen Unternehmen oder in Start-ups. Deutsch lernen, das lohnt sich für viele einfach nicht.
Non so, meno del 20% delle persone che ci lavorano sono tedeschi. Si lavora solo in inglese. Le persone che incontri per la maggior parte non parlano tedesco.
Weniger als 20% der Mitarbeiter waren Deutsche. Man arbeitet auf Englisch und die meisten Mitarbeiter sprechen kein Deutsch. Du kommst dir wie in einer Blase vor, weil auch alle Hinweisschilder im Gebäude und in den Büros auf Englisch sind. Und die meisten Deutschen hier sprechen, verglichen mit Italien, auch ein sehr gutes Englisch. Zum Beispiel in diesem Viertel, wo wir gerade sind, wo ich und die meisten meiner Freunde leben, hier sind die meisten Plakate auf Englisch. In den Bars sind die Menüs auf Englisch. Die Motivation, Deutsch zu lernen, ist also gering. Jetzt mache ich einen Sprachkurs und versuche, mich in dieser Hinsicht anzupassen. Aber es ist auch eine schwierige Sprache. Und wenn du nur für eine Zeit bleibst, dann lohnt es sich kaum.
Però sì, sicuramente è vero, fa la differenza. Poi, essendo una lingua che non è così facile imparare, se pensi di stare un tempo ridotto, quasi lo sforzo non ne vale la pena.
Irgendwie auch verständlich, ne? Wenn alles auf Englisch ist, dann ist der Druck auch nicht so hoch. Wobei das sicher auch eine Besonderheit in Berlin ist. Ist es denn so, dass wir in dieser jungen Generation der 30-jährigen Akademiker, Akademikerinnen schon von einer neuen Welle der Migration sprechen können?
Laut der Soziologin und Migrationsexpertin Edith Pichler ist das so.
Wenn man die Daten, die Zahlen schaut, nur ein Drittel der Italiener, die nach Deutschland kommen, haben einen Uni-Abschluss. Aber es kann sein, dass diese Dritte vorwiegend nach Berlin kommt. Wahrscheinlich ein Ingenieur geht nach München oder nach Stuttgart. Und wer Kommunikationswissenschaften studiert hat, kommt nach Berlin. Also das ist verschieden. Aber es gibt eine neue Erwerbsmigration, weil in Italien die Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen ist sehr hoch. Und ein Unterschied zu damals, zu der ersten Generation, diese sind vorwiegend im Dienstleistungssektor beschäftigt. Und das bedeutet auch dann, dass sie nicht so geschützt sind, wie da die erste Generation durch die Gewerkschaft und so weiter und so. Es scheint fast, dass die ein neues Dienstleistungsproletariat entsteht. Aber einige spielen die gleiche Rolle in der Wirtschaft wie die Gastarbeiter damals.
Marta bestätigt das übrigens. Sie sagt, ja, der ökonomische Faktor spielt auf jeden Fall eine Rolle. Hier verdient man einfach besser als ein Berufseinsteiger in Italien. Aber im Unterschied zu damals ist die Flexibilität höher. Viele sagen, wenn es mir heute hier nicht gelingt oder nicht mehr gefällt, dann gehe ich halt woanders hin. Heute sind die 30-Jährigen viel öfter kinderlose Singles als vor 30, 40 Jahren zum Beispiel. Sie müssen gar keine Langzeitplanung betreiben. Diese soziale Mobilität hat übrigens auch viel mit der ausgebauten Infrastruktur in Europa zu tun. Anna Quaroni kennt noch Zeiten, als das ganz anders war.
Hallo, ich bin Anna Quaroni, ich bin gebürtige Mailänderin, ich bin jetzt 58 Jahre alt. Und vom Beruf bin ich Italienisch-Dozentin, hauptsächlich im Auswärtigen Amt in Berlin.
Anna ist 1987 als Germanistikstudentin aus Mailand nach West-Berlin gezogen. Sie ist aber auch nur ein Jahr geblieben, denn es war einfach kalt und grau und die Stadt war geteilt, wenig attraktiv. Sie ist also zurückgegangen ins moderne und boomende Mailand und wenig später ist ihr damaliger Mann nachgezogen. Sie haben fast 20 Jahre lang in Italien gelebt, beide Kinder sind dort geboren. Doch 2008 waren die beruflichen Perspektiven in Deutschland dann plötzlich wieder besser. Also sind sie wieder nach Berlin gezogen.
Ich finde, das ist auch sehr alles viel einfacher geworden. Also ich bin so groß geworden mit Italien und Deutschland, Grenzen und andere Währung. Und die Reise war immer teuer und lang. Aber heutzutage ist das auch natürlich alles viel näher und es geht auch viel schneller. Das gibt mir die Möglichkeit, auch ein bisschen diese Verbindung aufrechtzuerhalten oder zu pflegen, richtig. Das, also für mich persönlich ist es so, dass diese Identität ein bisschen verloren habe. Ich denke, es liegt auch daran, dass ich seit ungefähr fast 20 Jahren keine Familienangehörige mehr habe in Italien. Das heißt, ich glaube, das ist für viele auch das, so diese Hauptverbindung, etwas, ich muss nach Italien, weil ich die Familien besuchen muss. Für mich ist es eigentlich nur ein Vergnügen und Aperitif mit Freunden.
Jetzt sind wir am Ende dieser Folge wieder bei der Identität gelandet, der Italianità. Würdest du sagen, die spielt heute nicht mehr so eine große Rolle bei in Deutschland lebenden Italienerinnen und Italienern? Einfach dadurch, dass deine Gesprächspartnerinnen immer nach Italien reisen können, wenn sie wollen? Und heißt das auch, dass es keine wirkliche italienische Community in Deutschland gibt?
Ja, und die Antworten fallen auf diese Frage total unterschiedlich aus. Fangen wir mal mit der Soziologin Edith Pichler an.
Es gibt immer noch eine Art Community. Ist nicht mehr so eine Diaspora, aber das hängt auch von Region zu Region. Zum Beispiel in Berlin, wir haben eine ganz andere Migration erlebt. Also da nach Berlin sind nicht die richtig typischen Gastarbeiter gekommen. Also die nenne ich die Rebellen gekommen und die Postmodernen und so weiter. Also die häufig ein gutes kulturelles Kapital hatten. Also und natürlich ganz andere Initiativen gegründet haben, die mehr kulturell waren zum Beispiel. Man konnte sagen, auf einer Seite sind wir verschmolzen, eingeschmolzen oder so, also sind zusammengekommen. Auf der anderen Seite gibt es immer noch eine Art Community.
Und wie sieht diese Community aus, zum Beispiel in Berlin?
Ja, ich habe Marta extra gebeten, dass wir uns an einem typischen Ort der jungen italienischen Community treffen. Und sie hat mich in eine Bar in der Neuköllner Lenaustraße bestellt.
Adesso siamo a L'Oblomov, che è un bar in Heute Kiez, una sorta di Kneipe italiana.
Wir sind im Oblomov, einer Bar im Reuterkiez. Eine Art italienische Kneipe. Hier gibt es viele Events, italienische Stand-up-Comedy, Buchpräsentationen, auch Konzerte von Independent-Musikern. Die Besitzer sind auch Italiener. Spezielle italienische Drinks. Es hat fast eine Art Heimatgefühl. Fast alle unsere Tischnachbarn sind Italiener. Und in diesem Viertel ist die italienische Dichte auch relativ hoch. Man hört Italienisch auf der Straße und 200 Meter weiter ist das Barettino, eine weitere italienische Bar.
Ma il quartiere è anche abbastanza a densità italiana, sento parlare spesso in italiano e non è l'unico posto, anche a 200 metri da qui c'è un altro bar, il Barettino, che anche quello è un bar italiano.
Marta hat mir erzählt, dass sie sich nur in Italien eigentlich so richtig zu Hause fühlt und kulturell näher in Ländern wie zum Beispiel Spanien oder Frankreich. Sie sagt aber auch, dass es auf jeden Fall mit der Sprache zu tun hat. Die meisten ihrer Friends sind wie sie Expats und ihre deutschen Freunde haben oft lange Zeit im Ausland gelebt. Auch Anna trifft sich gerne mit ihren italienischen Freunden in einem Restaurant, in dem sie dann auch mit dem Besitzer auf Italienisch sprechen kann. Aber dieses Heimatgefühl, eine italienische Identität, Italianità, das empfindet sie gar nicht mehr so stark.
Also meine Kinder haben ja auch, waren auch in einer bilingualen Schule. Das heißt, sie sprechen noch, sagen wir so, sehr gut Italienisch. Also es gibt eine Verbindung, sie reisen gerne dahin, aber ich glaube, die Identität, also ich bin jetzt Italiener und so, das ist eher schwach. Also ich habe das auch nicht unterstützt, in dem Sinne, dass für mich eher eine europäische Identität jetzt wichtiger ist. Also jetzt zu vermitteln, du bist Italiener, du bist in Italien geboren und du musst das und das denken und das ist Italien. Und dieses Konzept von Nationalismus oder von Heimat, es ist in dieser Generation auch nicht mehr präsent. Und ich finde es auch gut so.
Und was sagt die Gastarbeitertochter aus Köln, Journalistin Claudia Davino?
Ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass die zweite Generation ja eigentlich immer damit gestraft ist, dass sie in der Heimat der Eltern die Fremden sind und in ihrem Geburtsland, also in Deutschland, irgendwie auch die Fremden. Gibt's natürlich auch unter Polen und Türken und allen anderen. Und der einzige Weg, um aus diesem Dilemma rauszukommen, ist es, sich einer Umdeutung eines neuen Narrativs zu bedienen. Das, was Anna hier gerade angedeutet hat, diese europäische Identität. Wir sind nicht weder noch, sondern sowohl als auch.
Wenn ich in Urlaub fahre in mein Dorf, dann hat mich das schon immer genervt, dass die Leute gesagt haben, ah, da kommen die Touristen. Weil ich habe mich nie als Touristin verstanden, sondern immer als Italienerin, die in Deutschland lebt. So, das fand ich immer doof. Und dann gibt es immer so Wörter wie i forestieri, die außerhalb Lebenden quasi, also wie die Fremden. Ich hatte einmal so einen Clou-Moment, als mir eine deutsche Freundin, mit der ich in Italien war, gesagt hat, ey, sobald du in Italien bist, fährst du anders Auto und sprichst du anders. Mag sein, dass das vielleicht dann so dieser Switch ist, den ich gar nicht merke. Und dann das Zurückkommen ist dann auch so ein bisschen mehr, es sind immer so kleine Momente, wo man mal kurz in sich fährt und sagt, ah ja, okay, jetzt bin ich wieder in dem anderen Land angekommen. Ja, wir sind sowohl als auch, würde ich total unterstreichen, sofort, weil das ist Teil unserer Dinge. Und ich glaube, das Geheimnis ist, das auch so anzuerkennen, dass man selbst im Kopf, früher hat man das immer verglichen und gesagt, ah, okay, da ist es gerade schöner oder hier ist es nicht so schön oder wie auch immer. Und ich glaube, genau das ist das Ding, was sich in unseren Köpfen erstmal festsetzen muss, dass es sowohl als auch ist. Und das ist ja gerade das Schöne.
Ja, frag mal 4 Leute und du kriegst 4 unterschiedliche Antworten. Aber alle haben, finde ich, irgendwie ihre Berechtigung.
Ja, in dieser Frage gibt es einfach kein richtig oder falsch.
Nee, nur sowohl als auch. Irgendwie dazwischen.
Genau.
Schön ist ja auch zu hören, dass Europa so langsam, aber stetig zusammenwächst und durch diese binationalen Identitäten wird es immer normaler, einfach beides zu sein.
Lukas, danke dir für die 2. Folge zum Podcast über die 2. Einwanderergeneration der Italiener in Deutschland. An dieser Stelle nochmal die Hörempfehlung der 1. Folge zur 1. Generation, wie alles angefangen hat, vor 70 Jahren. Und natürlich auch Folge 3, da geht es um den Input der italienischen Popkultur hier in Deutschland.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Unbedingt anhören. Und wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert doch auch gleich gerne unseren Kanal. Ihr findet Böll Podcast auf allen gängigen Streaming-Kanälen. Lasst gerne mal ein paar Sterne da, wenn es euch gefallen hat. Und bei Feedback schickt uns auch gerne eine Mail an podcast@böll.de.
Das war eine Produktion des Audiokollektivs in Zusammenarbeit mit dem Pariser Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sind Emily Tumi und
Łukasz Tomaszewski und wir sagen ciao a tutti, ci sentiamo ragazzi.
Danke fürs Zuhören. Tschüssi.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich Böll Stiftung.